Jesus lädt dich ein, von der Quelle ewigen Wassers zu trinken. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Wir werden Johannes 4, die Verse 1 bis 26 betrachten. Als kleine Erinnerung, letztes Mal haben wir Johannes 3, den Abschluss gehört. Und zwei Dinge haben in dem letzten Kapitel, sowie in dem, das wir heute vor uns haben, eine große Rolle gespielt und spielen: Wasser und Geist. Es wird weiterhin um diese zwei Elemente, zwei Dinge gehen. In Johannes 3 trafen wir auf Nikodemus, einen einflussreichen jüdischen Gelehrten, der Jesus bei Nacht antrifft, um mit ihm einiges zu klären. Und Jesus erklärt Nikodemus, es kann niemand das Reich Gottes erben, kann niemand ewiges Leben bekommen, es sei denn, er ist von Neuem geboren, von oben geboren. In der heutigen Geschichte treffen wir auf eine samaritische Frau, eine von der Gesellschaft Geächtete, die einen anderen Ansatz braucht als der Nikodemus aus Johannes 3. Im Abschluss von Johannes 3 lesen wir auch darüber, dass Jesus tauft, und heute geht es um die Konkretisierung Jesu Jünger taufen. Und was hat es mit der Taufe des Johannes auf sich? Und warum kommt es überhaupt zu dieser Begegnung mit der samaritischen Frau? Beide Geschichten wollen uns etwas verdeutlichen. Und Johannes macht es durch den Heiligen Geist. Sie möchten zeigen, du musst von oben geboren werden, von Neuem geboren werden, damit du ewiges Leben erlangst. Und das geschieht nur durch den Glauben, dass Jesus der Christus, der Gesandte Gottes, ist. Lasst uns Johannes Kapitel 4, die Verse 1 bis 26 lesen. Als nun der Herr erfuhr, den Pharisäern sei zu Ohren gekommen, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, übrigens taufte Jesus nicht selbst, sondern nur seine Jünger, verließ er Judäa und kehrte wieder nach Galiläa zurück. Dabei musste er aber seinen Weg durch Samaria nehmen. So kam er denn in eine samaritische Stadt namens Sichar, die nahe bei dem Feld liegt, das Jakob einst seinem Sohn Josef gab. Dort war aber der Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus von der Wanderung ermüdet war, setzte er sich ohne weiteres am Brunnen nieder. Es war ungefähr die sechste Stunde. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Lebensmittel zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm, wie kommst du dazu, da du doch ein Jude bist, von mir, einer Samariterin, einen Trunk zu erbitten? Die Juden haben nämlich mit den Samaritern keinen Umgang. Jesus gab ihr zur Antwort, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer der ist, der einen Trunk von dir wünscht, so würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Da erwiderte ihm die Frau, Herr, du hast ja kein Gefäß zum Schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht mehr als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat. Und er selbst hat aus ihm getrunken, samt seinen Söhnen und seinem Vieh. Jesus antwortete ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht wieder Durst leiden, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird ihm zu einer Wasserquelle werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau antwortet ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht wieder durstig werde und nicht mehr hierher zu kommen brauche, um zu schöpfen. Da sagte Jesus zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm dann wieder hierher. Die Frau antwortete, ich habe keinen Mann. Jesus erwiderte ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Ehemann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau entgegnete ihm, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf dem Berg dort angebetet und ihr behauptet, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten müsse. Jesus erwiderte ihr, glaube mir, Frau, die Stunde kommt, in der ihr weder auf dem Berg dort noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn die Rettung ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde, ja, sie ist jetzt schon da, in der die wahren Anbeter den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater will solche als seine Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, den man Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns über alles Auskunft geben. Jesus antwortete ihr, ich bin's, der mit dir redet. Herr, ich danke dir, dass wir dich haben dürfen, dass wir dich erkennen durften, dass du der Christus bist, dass du das ewige Wasser bereit, Herr, hast, dass wir von dir schöpfen dürfen, dass wir bei dir unseren Durst gestillt bekommen. Danke dir, dass du uns das in dieser Geschichte verdeutlichen möchtest, und ich bitte dich, dass du uns heute durch deinen Geist leitest, dass wir verstehen, was die Quelle des ewigen Wassers ist, dass wir, Herr, allein dich begehren mit all unserem Tun und dass wir aus dir schöpfen. Danke dir, Herr, dass du das tun möchtest. Amen. Amen. Bevor wir in diesen Text eintauchen, brauchen wir ein wenig historischen Kontext. Johannes setzt es bei seinen Lesern voraus. Die meisten von ihnen sind jüdische Leser, denen er ganz deutlich zeigen möchte, Jesus ist der Messias. Und hier kommen wir plötzlich auf Samariter zu sprechen. Wer sind die Samariter und was haben sie mit den Juden zu tun? Falls ihr das schon kennt, gut. Ansonsten als kleine Erinnerung, Samarien oder die Samariter sind eine Volksgruppe, die dadurch entstanden ist, dass Israel, das einst geeint war, sich plötzlich spaltet in zwei Reiche. Und es gibt einmal das Südreich, Judäa, und es gibt das Nordreich. Und König Omri, ein König des Nordreiches, wählt sich eine neue Hauptstadt. Die in Judäa haben eine Hauptstadt, das ist Jerusalem. Die des Nordreiches brauchen eine. Und so nimmt er eine Stadt und nennt sie Samaria. Das ist nun die Hauptstadt des Nordreiches. Ihr könnt die Geschichte in 2. Könige 17, 18 lesen, falls das jemanden interessieren sollte. Da geht es dann darum, dass die Assyrer in das Nordreich hineinfallen und die Bewohner, also die Israeliten, verschleppen und fast niemanden übrig lassen. Sie möchten aber das Land nicht brach liegen lassen, also schicken sie Heiden dahin. Ihre eigenen Leute oder andere Volksgruppen, die drumherum gewohnt haben, die sollen das Land beackern, dort leben. Und das führt dazu, dass diese Heiden sich mit den Juden, die dort geblieben sind, die übrig gebliebenen, vermischten. Und es entstand ein sogenanntes Mischvolk. Was dieses Mischvolk auch ausmachte, war, dass sie viel heidnische Gebräuche und heidnische Religion übernommen haben. Es gab plötzlich verschiedene Höhen, auf denen geopfert worden ist. Man nahm etwas vom Jüdischen und vermischte es mit allem Heidnischen. Und für die Juden, die dann später zurückkamen, war deswegen dieses Volk nicht irgendwie ihre Verwandten oder irgendwelche Nachkommen, die sie anerkannten, sondern es war genauso ein schreckliches Mischvolk wie jeder andere Heide um sie herum. Und deswegen mieden die Juden den Umgang mit den Samaritern. Es waren für sie Unreine. Es wird sogar so krass, dass man zum Beispiel mit den Samaritern verbot zu essen. Und am allerschlimmsten war eine samaritische Frau. Wenn man die jüdischen Überlieferungen liest, so liest man, dass eine samaritische Frau von ihrer Geburt an unrein ist, bis sie stirbt. Es gibt keinen Ausweg, rein zu werden. Deswegen können wir vielleicht verstehen, was diese Geschichte so auflädt. Hier kommt ein jüdischer Mann und nicht nur einfach ein jüdischer Mann. Hier kommt der Messias nach Samarien und beginnt ein Gespräch mit einer samaritischen Frau. Und Johannes begleitet uns durch diese Geschichte. Er wird sie kommentieren. Das kennen wir auch schon aus Johannes 3. Nachdem er die Begebenheit mit Nikodemus beschreibt, kommentiert er. Was bedeutet es, ewiges Leben zu bekommen? Was bedeutet es, verdammt zu sein? Und genauso wird das hier passieren. Johannes gibt die Geschichte wortwörtlich wieder. Wir erleben einen Dialog. Aber nicht nur das. Johannes gibt immer wieder kurze Informationen, die uns diese Geschichte erläutern sollen. Und dies tut er durch den Heiligen Geist begleitet mit dem Ziel, dass wir am Ende glauben sollen, dass Jesus der Christus ist. Das Thema lautet ja, Jesus lädt dich ein, von der Quelle ewigen Wassers zu trinken. Und mein Wunsch ist es, heute zu verdeutlichen, und das anhand von 4 Punkten, dass einmal der durstige Heiland dir lebendiges Wasser anbietet, dass du bei ihm wahres Wasser findest, dass irdische Quellen deinen Durst nicht stillen werden, dass Jesus ganz klar deinen Durst offenlegen kann. Und der letzte Punkt ist, dass Jesu wahre Anbeter Quellen ewiger Anbetung sind. Und der erste Punkt, der durstige Heiland bietet lebendiges Wasser an. Das Interessante ist, die Geschichte beginnt nicht sofort mit der Samariterin. Und einige könnten ja sagen, meinen, Kapitel 4 müsste eigentlich 2 Verse später anfangen. Das gehört ja irgendwie noch zu dem Kontext aus Johannes 3 dazu. Es geht um die Taufe. Und Jesus kommt zu Ohren, die Pharisäer hören Jesu Jünger und Jesus damit machen mehr Jünger als Johannes. Der eine tauft auf der einen Seite des Jordans, der eine tauft in der Nähe und der eine macht mehr Jünger als der andere. Das gehört doch irgendwie zu Johannes 3. Das Interessante ist aber, die Motivation, warum Jesus nach Samaria geht, ist genau diese. Er hört, dass es diesen Disput gibt und er weiß, er möchte nicht, dass dieser Disput weiter ausgeführt wird. Denn die Taufe des Johannes, wie wir heute schon gehört haben, ist zeitlich. Auch die Taufe, die die Jünger Jesu vollbringen, ist zeitlich. Sie soll etwas initiieren, und zwar die Buße, die Ebnung des Weges, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mehr will Jesus aus dieser Taufe nicht machen. Es kommt nämlich eine größere Taufe, eine viel wichtigere Taufe, die wir heute auch schon sehen werden. Sie wird hier nicht als Taufe benannt, sondern Trinken vom lebendigen Wasser. Aber es ist die Taufe, die mit dem Messias kommen sollte. Und durch den Messias hier auf der Erde jedem, der im Glauben es annimmt, bereitgestellt wird. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, dass diese Taufe in der Nähe des Jordans und dieser Disput aufhört und dass es keine Zwistigkeiten gibt. Aus diesem Grund nimmt er seine Jünger und sie wandern gen Norden. Sie sind unten im Süden, erinnern wir uns, das Land Judäa. Und sie wollen hoch in den Norden, in das Land Galiläa. Dabei musste er aber seinen Weg durch Samaria nehmen. Für uns hört sich das danach an wie eine ganz normale Reise. Wir müssen irgendwo hin. Als die Gruppe nach Lettland musste, musste sie durch bestimmte Ortschaften fahren, durch bestimmte Länder. Das passiert in dieser Geschichte genauso. Nur ist das für den damaligen Leser doch etwas anders. Dieses musste verdeutlicht göttliche Führung. Denn ein Jude würde nie die Route durch Samaria nehmen, wenn er nach Galiläa möchte. Für die römische Elite gab es Samaria gar nicht auf der Karte. Auch geopolitisch gab es Samaria auf keiner einzigen Karte. Es gab Galiläa und es gab Judäa. Und das waren Provinzen vom Römischen Reich. Samaria ist nirgendwo verzeichnet. Aber der Jude hat wie so eine Wand vor sich, so vor Augen. Er geht ein Stück durch Judäa und dann, wenn er nach Galiläa möchte, geht er über den Jordan, geht durch das Land der Heiden, wechselt wieder den Jordan, geht auf die andere Seite und ist im Land Galiläa. Er wird nie durch das Land Samaria reisen. Dort leben Unreine, dort leben Geächtete. Er möchte mit ihnen nichts zu tun haben. Und das ist interessant. Und hier finden wir in der Bibel, Jesus musste. Und das deutet sehr gut darauf hin, dass diese Begegnung mit der samaritischen Frau nicht geografisch zu nehmen ist, sondern durch Gottes göttliche Vorsehung geschieht. Und das Evangelium des Johannes möchte uns aufzeigen, dass der verheißene Erlöser Gefangene befreit, Blinde sehend macht und Sündern Gnade erweist. Und dies tut er, indem er Samaria bereist, jüdische Gelehrte nachts aufnimmt, Kranke berührt. Und Jesus durchbricht aus diesem Grund kulturelle und religiöse Barrieren und er beginnt dieses Gespräch mit der samaritischen Frau. Es ist interessant, hier sitzt unser Heiland nun, ermüdet von der langen Reise und spricht sie an. Und Johannes malt uns hier sehr deutlich Jesu Menschlichkeit vor Augen. Wir erinnern uns, Johannes' Anliegen ist es, Jesus als Gott uns vorzustellen. Jesus ist der Christus. Jesus ist der Sohn Gottes. Hier geht Johannes nochmal deutlich darauf ein, er wurde aber Mensch. Der ewige Schöpfer und allmächtige Gott wird Fleisch, wird ein Teil dieser Schöpfung und erlebt wie wir Menschen Müdigkeit vom Reisen, Hitze und auch Durst. Und es gibt Momente, in denen er sich auch hinsetzen möchte, weil die Reise lang und müde, ermüdend ist. Und auch seine Jünger sind hungrig geworden. Und auch er, so eine Reise reibt viel Energie auf, also verlassen sie Jesus, um bei den Samaritern Essen zu kaufen. Dies deutet übrigens darauf hin, dass seine Jünger nicht zu den Hardlinern der Juden gehörten, denn auch das Essen kaufen von den Samaritern galt als verboten oder sollte man nicht tun, denn auch das Essen galt als unrein. Hier sehen wir, dass sie es doch nicht so ernst nahmen oder aus dem Hintergrund, dass sie doch schon sehr müde waren und hungrig, haben sie beschlossen, auch bei den Samaritern etwas zu essen zu kaufen. Bei dieser Frau handelt es sich aber auch nicht um eine ganz einfache samaritische Frau. Und das gibt uns auch wieder der historische Kontext her. Sie geht nämlich um die Mittagszeit, dann, wenn es am heißesten ist, Wasser zu schöpfen. Dies hat man in der Antike kaum gemacht, denn Frauen bevorzugten den Gang zum Brunnen, entweder sehr früh am Morgen oder sehr spät am Abend, als es kühl war, als es kühler wurde. Und man ging eigentlich immer in einer Gruppe, denn man benötigte Hilfe, wenn man die schweren Eimer aus dem Brunnen herausziehen wollte. Erinnern wir uns an die Geschichte mit Jakob. Es gab immer wieder Hirten, die eigentlich helfen sollten, aber umgekehrt getan haben. Deswegen hat man immer es bevorzugt, in eine Gruppe zu gehen. Diese Frau wählt den heißesten Punkt am Tag, um Wasser schöpfen zu gehen. Und Jesus bittet sie um Wasser. Und damit beginnt er ein Gespräch, aber es ist auch eine natürliche Bitte eines Durstigen. Ich würde heute sagen, kann ich bitte ein Glas Wasser haben? Und die Frau ist darüber sehr verwundert und empört. Wie dieser durstige jüdische Reisende es sich erdreistet oder überhaupt darauf kommt, sie anzusprechen. Und die Antwort Jesu darauf ist umso interessanter. Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer da ist, der einen Trunk von dir wünscht, so würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Und hier erleben wir Jesus bei der Verkündigung des Evangeliums. Das Wasser aus dem Brunnen Jakobs ist sein Anknüpfungspunkt. Er ist durstig, er möchte trinken und doch nutzt er dieses Wasser, um dieser Dame, aber auch uns heute, etwas ganz deutlich vor Augen zu malen. Er möchte eine durstige Seele für sein Reich gewinnen. Und auch wir dürfen von Jesus lernen, dass wir kulturelle und religiöse Barrieren überwinden dürfen, um Menschen zu gewinnen, die nicht das Evangelium kennen, und dass wir auch ihre Anknüpfungspunkte gebrauchen können, wie die Frau, die zum Brunnen geht, um Wasser zu schöpfen, um ihnen das Evangelium Gottes beizubringen. Jesu Antwort in diesem Falle lässt keinen Zweifel daran, dass er hier nicht mehr über das Wasser aus dem Jakobsbrunnen sprechen möchte. Es geht ihm um etwas mehr. Er ist weg vom natürlichen Wasser hin zu einer geistlichen Sphäre übergegangen. Aber die Frau wird noch etwas brauchen, bis sie völlig versteht, dass die Rede hier nicht um dieses Wasser geht. Und Jesus wird hier aufzeigen, dass irdische Quellen ihren Durst nicht stillen können. Er sagt, wenn sie die Gabe Gottes wüsste. Und in dieser Geschichte bezieht sich Jesus damit auf das Alte Testament. Die Gabe Gottes, das Wort Gottes, das den Menschen offenbaren soll, dass der Messias kommen wird, der Rettung bringen wird, der Heiland Israels und der ganzen Welt sein soll. Der Samariterin ist diese Gabe Gottes verwehrt. Denn durch diesen ganzen heidnischen Einfluss, durch diesen ganzen Götzenkult, kam es auch irgendwann dazu, dass die Samariter beschlossen haben, nur die 5 Bücher Mose anzuerkennen. Der Rest des Alten Testaments war für sie dahinfällig, war nicht Gottes inspiriertes Wort. Und so lasen sie immer wieder in den 5 Büchern Mose, und das war auch ihr Wissensstand zum Kommen des Messias. Und Jesus erklärt dieser Frau, dass ihre Religion sie nicht erkennen lässt, dass er der verheißene Retter ist. Die Antwort der Frau bestätigt auch dies. Bist du größer als Jakob, der Erbauer dieses Brunnens? Du hast nicht mal einen Eimer dabei. Wie willst du mir Wasser schöpfen? Da steht ein Mann, durstig, müde, vor einer Frau mit einem Eimer und erklärt ihr, ich werde dir lebendiges Wasser geben. Könnt ihr euch dieses Bild vor Augen malen? Wie surreal das aussieht? Er hat ja nicht mal ein Gerät dabei, um irgendwie an das Wasser zu kommen. Und Jesus wird sich im Laufe dieses Dienstes immer mit solchen Fragen konfrontieren müssen. Ist er größer als der Patriarch Abraham? Ist er größer als Mose? Größer als der Tempel? Ja. Er ist größer als die Engel, als Josua, als Mose und der Hohepriester Aaron. Ehe sie waren, war er. Hier steht er, Mensch gewordener Gott, müde und durstig von der Reise und erklärt dieser Dame, dass er ihr lebendiges Wasser geben kann. Sie sieht aber nur diesen müden Reisenden und fragt sich, kann er wirklich größer als Jakob sein, der diesen Brunnen gegraben hat und allen zu trinken gegeben hat? Und für die Frau klingt diese rhetorische Frage oder die Antwort dieser rhetorischen Frage nach Nein. Sie würde sie nicht mit Ja beantworten. Das ist uns heute Lesern durch den Heiligen Geist offenbar. Jesus ist größer als alle Patriarchen. Jesus ist größer als der Tempel und alle anderen. Für die Dame sieht das aber nach einem, müden Reisenden aus, der noch nicht ganz zu, ja, zum Punkt gekommen ist und sie versteht es nicht, was möchte er ihr geben? Und die samaritische Religion, in der sie gefangen ist, lässt sie nicht erkennen, wer der wahre Messias ist. Und sie hat ein ähnliches Problem wie Nikodemus. Jesus benutzt natürliche Bilder, aber greift ganz schnell in die geistliche Sphäre. Der Mensch glaubt und sieht eigentlich nur, was vor Augen ist. Und Nikodemus hat das gleiche Problem. Er ist Lehrer Israels. Ihm ist bewusst, dass es Engel gibt und Dämonen und vieles mehr. Und auch er sieht aber nicht die geistliche Sphäre, mit der ihn der Messias konfrontiert. Wie kann ich von Neuem geboren werden? Ich kann nicht wieder in den Leib meiner Mutter zurückkehren. Und wir leben in einer Zeit, die sehr naturalistisch ist. Man könnte das auch mit diesem Satz beschreiben. Was ich nicht sehen kann, das kann ich nicht glauben. Und dieses Problem ist so alt wie die Welt selbst. Da steht ein müder Reisender und erklärt, wie größer das lebendige Wasser ist. Und der Mensch sieht einfach nur diese kleine Wasserquelle, die einst Jakob gegraben hat, und glaubt, dass dieses Wasser einen den Durst stillen kann. Es ist interessant, es gibt in der Literatur eine Gattung, sie nennt sich magischer Realismus. Und wenn man das gut benutzt, kann man damit einiges sehr gut verdeutlichen. Es kommt aus der spanisch sprechenden Welt, besonders aus Latein- und Südamerika. Und da geht es darum, nicht eine neue Welt, wie zum Beispiel wir das aus dem Fantastischen, aus Fantasy kennen, eine neue Welt zu erschaffen. Der magische Realismus sagt, wir bleiben in dieser Welt. Diese Welt, wie sie geschaffen ist, alles, was hier passiert. Und trotzdem gibt es immer wieder Augenblicke im magischen Realismus, wo eine ganz normale Szene wie jetzt beschrieben wird und plötzlich tritt irgendwie eine Fee auf oder irgendein Phänomen, das nicht zur natürlichen Welt gehört, passiert. Und ich fand das so interessant, das ist so ein ganz kleiner und einfacher Punkt, zu dem man kommen kann, um den Menschen zu zeigen, genau das, was wir in der Literatur finden, das, was die Menschen immer wieder so interessant finden, wird hier bei Jesus sehr deutlich. Er steht vor einem natürlichen Brunnen. Es ist dort natürliches Wasser vorzufinden, aber er möchte nicht bei diesem natürlichen Wasser bleiben. Er möchte den Menschen ihre Sicht auf das Geistliche offenbaren. Es gibt ein viel größeres Reich, das du nicht vor Augen sehen kannst. Und Christus will dir das vor Augen malen. Das, was du siehst, ist nicht nur vergänglich. Es gibt einfach etwas viel Schöneres, das dir vor Augen gemalt werden muss, das du nicht anfassen und nicht sehen kannst. Und das Problem unserer heutigen Zeit und der Welt auch damals ist, wir haben Quellen um uns herum, die wir sehen und anfassen können, und wir bevorzugen diese Quellen, weil wir immer wieder zu ihnen gehen können, weil man da schneller den Durst stillen kann. Wie soll ich mir unsichtbares Wasser vorstellen? Was ist Wasser, das ins ewige Leben fließt? Und durch dieses naturalistische Denken wurde schon immer dem Menschen die geistliche Sicht verdunkelt für das, was wirklich zählt. Und Israel ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Es ist einfacher, einen sichtbaren Gott in Form eines Kalbes anzubeten, als einem Unsichtbaren den Lob und den Dank zu bringen, dass er einen aus Ägypten herausgeführt hat. Hier, wir haben uns etwas hingestellt. Damit habe ich eine Beziehung. Aber was ist dieser Gott im Himmel? Und Jeremia zeigt uns das sehr deutlich auf. Jeremia Kapitel 2, da gibt Gott seinem Volk die Diagnose. Jeremia 2, die Verse 12 bis 13. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, schaudert und werdet schreckenstarr. So lautet der Ausspruch des Herrn. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Brunnen auszuhauen, löchrige Brunnen, die kein Wasser halten. Und Israel hatte dieses Problem und auch wir haben dieses Problem. Dass wir immer wieder zu Quellen kommen, die nicht das echte Wasser enthalten. Und Jesus möchte den wahren Durst der Menschen stillen. Verse 13 und 14. Jesus antwortete ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht wieder Durst leiden, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zur Wasserquelle werden, das ins ewige Leben quillt. Und Jesus zeigt ihr ganz deutlich, es geht nicht darum, den Durst von außen zu stillen, mit Wasser, das vergänglich ist. Es geht auch nicht um die Taufe des Johannes, die zur Buße führt, die von außen reinigt, der Menschen aufzeigt, du bist sündig. Jesus möchte dein Inneres nicht nur reinigen durch das lebendige Wasser, und das ist die Taufe des Heiligen Geistes, sondern du selbst wirst zur Quelle. Du musst nicht immer wieder dann schöpfen, sondern der Heilige Geist wird innewohnend in dir und führt dich dazu, dass du davon sprudelst, dass du davon lebendig wirst. Und so oft vergessen wir das. Das Bild von Wasser ist bis heute sehr anschaulich. Es gibt so bestimmte Bilder in der Bibel, die alt geworden sind. Das Gleichnis vom Seemann. Das muss man heute etwas länger erklären, bis wir verstehen, wer ein Seemann ist und was er tut. Aber wir hatten das heute in der Pause. Fast jeder von uns hat Wasser getrunken oder heißes Wasser mit irgendwelchen Aromen. Und ihr fahrt gleich nach Hause und werdet das Gleiche tun. Wieder Wasser trinken in irgendeiner Form. Und das macht ihr jeden Tag, vielleicht auch ohne nachzudenken. Ich habe Durst, ich gehe hin, ich trinke und das tut ihr bis zum Lebensende. Und das macht jeder Mensch auf der Erde. Trinken und trinken und trinken. Nur, was viele nicht begreifen, ist, dass dieses Trinkwasser uns am Leben erhält, aber es doch ein Tag kommt, an dem wir sterben. Es kann uns im Leben nicht erhalten. Es gibt ein Ende, trotz des vielen Trinkens. Und nicht nur das, hier können wir auch die geistliche Ebene dazu nehmen. Die anderen Quellen sind ja nicht nur das natürliche Trinkwasser, das wir trinken und wieder durstig werden. Jesus wird gleich darauf eingehen, was der wahre Durst dieser Frau ist. Und es ist nicht das natürliche Trinkwasser. Es ist ein innewohnender Durst, der gestillt werden möchte. Und auch diese Frau hat ihre Quellen, wie sie versucht, diesen Durst irgendwie zu stillen oder zu übertünchen. Und das kann auch eine Weile vielleicht gut gehen. Und die Frau hat es noch nicht ganz begriffen. Vers 15. Sie hört diese gewaltige Rede über dieses lebendige Wasser, das ewig quillt. Und ihre Antwort darauf: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht wieder durstig werde und nicht mehr hierher zu kommen brauche, um zu schöpfen. Jesu Angebot klingt sehr gut, klingt verlockend. Ewiges Wasser, das einem den Durst stillt. Aber was die Frau nicht verstanden hat und viele Menschen heute auch nicht verstehen, das Wasser, das er dir anbietet, die Gabe Gottes, die er dir anbietet, ist nicht dafür da, dass du deinen Durst damit stillst, deine Wünsche damit stillst, dein Verlangen damit stillst. Jesu Wasser wird dich nicht ein einfaches Leben, Reichtum, Gesundheit, Freude, Privilegien und vieles mehr, was man sich vorstellen kann, schenken. Er möchte den wahren Durst offenlegen und er möchte diesen Durst der Seele stillen. Und Jesu Antwort deswegen auf die Erwiderung der Frau klingt etwas befremdlich. Er hätte doch vielleicht tiefer gehen können und ihr das nochmal erklären. Was bedeutet ewiges Wasser? Jesus sagte zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm dann wieder hierher. Was ist das für eine Antwort auf eine Feststellung über ewiges Wasser? Und Jesu Antwort ist das Werkzeug, mit dem er den wahren Durst dieser Frau offenlegt. Er will wirklich bis ins Tiefste hinein. Diese Frau war 5-mal verheiratet und mit dem 6. Mann lebt sie jetzt in einer außerehelichen Beziehung. Wir haben keine weitere Erläuterung, warum diese Samariterin 5 Ehen hinter sich hat. Doch war es zu dieser Zeit oder in der Antike üblich, dass die Frau sich von dem Mann nicht scheiden ließ. Als nicht verheiratete Frau, als Witwe oder geschiedene Frau hatte man gar kein Ansehen mehr. Sklaven hatten ein besseres Ansehen als so eine Frau. Und deswegen war es unüblich, dass eine Frau sich von den Männern, also von einem Mann, scheiden lässt. Und dadurch ist anzunehmen, dass die Männer sich von ihr scheiden ließen oder gestorben sind. Die Frau war auch außerdem eine Geächtete, denn die Anzahl der Ehen überschritt die gesellschaftlich normalisierte Anzahl von Ehen. Und zwar waren es 3. Alles darüber, da stimmte auch etwas mit der Person nicht. Und Jesus möchte sie in diesem Fall nicht bloßstellen. Es geht ihm nicht darum, einfach auf ihre vielleicht etwas sehr einfache, sehr einfältige Antwort irgendwie einen Hieb zu verpassen. Jesus möchte wirklich mit ihr ihr Problem angehen, ihren Durst offenlegen und ihr erklären, was wirklich die wunderbare Antwort darauf ist, den echten Durst zu stillen und nicht den man hat. Ihr Lebenswandel und die Männer, die sie hatte, stillten für eine Weile vielleicht ihr Verlangen, aber es brachte sie um ihren gesellschaftlichen Ruf und sie blieb unerfüllt. Eine geächtete und nicht angesehene Frau, die höchstwahrscheinlich in großer Traurigkeit lebte und deswegen auch die Gesellschaft mied, deswegen auch das Wasser holen um die heißeste Stunde. Und Jesus möchte auch heute deinen Durst offenlegen, nicht um dich bloßzustellen. Nein, er ist ein guter Arzt. Und das ist das Wunderbare an unserem Herrn und Heiland, der dir eine perfekte Diagnose schreiben kann. Dir fehlt Vergebung. Du begehrst irdische Dinge vielleicht. Du hast viel Schuld auf dich geladen. Oder hast sogar Zweifel, dass es Gott überhaupt gibt. Und das Schöne an Jesus ist, und das ist auch der Unterschied zu dem alttestamentlichen Gesetz, er schreibt dir nicht nur die perfekte Diagnose und lässt dich dann stehen, erklärt dir, du bist ein Sünder und geht weiter, sondern er kann auch deinen Durst stillen und das in Ewigkeit. Die erste Frage des Westminster Katechismus lautet, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort ist wirklich wunderbar. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer, immer an ihm zu erfreuen. Das ist ein gestillter Durst. Was ist dein Ziel im Leben? Was ist dein Durst, der gestillt werden möchte? Du musst Christus vertrauen, du musst an Christus glauben und er wird dir die Gabe des Heiligen Geistes geben. Und das Schöne ist, wir kriegen hier praktische Anwendung für unseren Alltag, für persönliche Evangelisation, wenn wir mit Menschen reden. Wir müssen Sünde ansprechen. Es geht nicht darum, Sünde schön zu reden. Jesus kommentiert hier oder vereinfacht nicht die Sünde hier. Aber eine Sache, die er macht, während er die Sünde offenlegt, stellt er sie als Person nicht bloß, sondern gibt ihr einen wahren Ausweg. Und das dürfen wir von Jesus lernen, wie wir mit Menschen umzugehen haben, wie wir dieser Kultur predigen sollen, was ihr Durst ist, der nicht gestillt wird und auch nicht gestillt werden kann durch all die Ideologien, die heute herumschwirren, sondern dass da ein Durst viel tiefer liegt, der gestillt werden möchte, weil man das höchste Ziel nicht erreicht, und zwar Gott zu verherrlichen und sich an ihm zu erfreuen, seinen Durst in ihm gestillt zu bekommen. Und jetzt wird es spannend. Bis jetzt hat Jesus immer sehr interessant auf die Frau reagiert oder geantwortet. Jetzt passiert es auch bei der Frau so. Die Frau ist von Jesu Diagnose nicht verletzt, das sehen wir auch. Sie hat verstanden, was er damit aussagen möchte. Aber sie geht nicht weiter darauf ein, sondern sie möchte ihn weiter testen. Er ist größer als Jakob. Er hat Wahrheit gesprochen und er hat ohne ihr Wissen ihr voraussagen können, was für ein Lebensstil sie gerade führt. Und so antwortet sie, Vers 19, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf dem Berg dort angebetet und ihr behauptet, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten müsse. Wie kommt das hier in Einklang? Jetzt ging es um Wasser und es ging um den Durst zu stillen. Was hat plötzlich Anbetung auf verschiedenen Orten zu tun? Und auch wiederum hier, die Samariter haben nur die 5 Bücher Mose. Und sie lesen in 5 Bücher Mose, Abraham lässt sich auf dem Berg Gerizim nieder und baut dort einen Altar. Der richtige Ort für die Anbetung ist also der Berg Gerizim. Es ist nicht Zion, es ist nicht Jerusalem, da wo Gott einen Tempel hat. Es ist der Berg dort. Jetzt kommt ein Prophet und sie möchte es gelöst bekommen. Wo ist nun der Ort, an dem ich wahrhaft anbeten kann? Ist es nun hier bei uns auf dem Berg Gerizim, bei den Samaritern, wie wir es zu pflegen, behaupten? Oder ist es Jerusalem und der Tempel? Und Jesus antwortet ihr, indem ihr aufzeigt, dass es nicht der Berg Gerizim zuerst ist, aber es ist auch nicht Jerusalem. Und er geht darauf ein und sagt, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn die Rettung ist aus den Juden. Diese Aussage beinhaltet, Jesus zeigt ihr, dass sie limitiert ist in der Gottesoffenbarung, die ihr vorliegt. Es soll nicht der Berg Gerizim sein, den Juden wurde die völlige Offenbarung Gottes gegeben, bis zu dem Tag, an dem der Messias kommen soll, dass sie ganz klar erkennen sollten, wer der Messias ist, der da kommen soll. Paulus bezieht sich dabei in Römer 3, 1 und 2 und bestätigt das. Das können wir gerne lesen. Indem er auf den Vorteil eingeht, den die Juden haben. Was bleibt hiernach überhaupt noch als Vorzug der Juden? Oder als Nutzen der Beschneidung bestehen? Immerhin viel in jeder Hinsicht. Zuerst, dass ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden sind. Das ist der Vorteil der Juden. Deswegen heißt es, das Heil kommt aus den Juden. Jesus will hier nicht verdeutlichen oder ihr veranschaulichen, dass alle Juden gerettet werden oder das Heil nur bei den Juden ist. Er will ihr nur offenlegen, es gibt eine Offenbarung, die Gott seinem Volk gegeben hat, die auf Christus hindeuten soll. Und sie liegt bei den Juden und nicht bei den Samaritern. Aber sie liegt auch nicht auf dem Berg Zion in Jerusalem, auf dem Tempel, sondern ist noch weit mehr gedacht. Es kommt aber die Stunde, ja, sie ist jetzt schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater will solche als seine Anbeter haben. Und Jesus spricht hier von einem neuen Zeitalter. Bis jetzt gingen die Juden auf diesen Berg, um anzubeten. Man hatte einen Ort, an dem man anbeten soll. Jesus spricht von einer Stunde, die schon angebrochen ist, die auf der einen Seite in Zukunft liegt und doch schon da ist. Und damit bezieht er auf sich selbst. Er ist der Christus, der gekommen ist, und die Stunde wird dann vollendet sein, wenn er am Kreuze stirbt, aufersteht und gen Himmel fährt. Und der Heilige Geist ausgegossen wird. Und ein neues Volk entsteht, Quellen ewigen Wassers, die ihn anbeten werden, in Geist und in Wahrheit. Die nicht nach dem Ort fragen, an dem man anbeten kann, sondern an jedem Ort zu jeder Zeit anbeten werden, ihn verherrlichen werden, weil er ihrer Seele Durst gestillt hat, weil sie nun durch den Heiligen Geist die völlige Offenbarung über Gott haben und sich daran erfreuen dürfen. Gottes Geist. Und Jesus will hier nochmal einfach diese Wahrheit verdeutlichen. Es geht hier nicht um das natürliche Sehen. Es geht hier nicht um das natürliche Trinken. Aber es geht auch nicht um den Ort, an dem angebetet wird. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrheit anbeten. Müssen vom Heiligen Geist neugeboren sein. Müssen dieses Auge dafür bekommen haben, dass es neben dieser natürlichen Welt eine geistliche Welt gibt, zu der sie dazugehören. In einer Welt leben, die nicht mehr danach verlangt, sich eigene Zisternen, eigene Brunnen zu bauen, sondern sich völlig in Christus geborgen wissen und daran glauben, dass er ihre einzige Quelle ist, nach der sie sich sehnen. Und die Frau erklärt ihr nochmal ihr samaritisches Verständnis. Dieser Frau sagt zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, den man Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns über alles Auskunft geben. Für die Samariter ist der Messias ein Lehrer. Er kommt und wird sie belehren. Jesus möchte ihr aufzeigen, es ist schon alles da, das belehren sollte, dass der Messias kommt und viel mehr ist als ein Lehrer. Er stillt den Durst und er ist Ursprung des ewigen Lebens. Er wird nicht nur in aller Wahrheit leiten, er ist die Wahrheit und er ist das ewige Leben. Und so wird der Brunnen Jakobs an diesem heißen Tag ein Ort, an dem eine durstige Seele ewiges Wasser empfangen darf. Und dazu möchte ich zwei Stellen lesen, die ihr heute mit Freude lesen dürft, die durch Christus in Erfüllung gegangen sind. Jesaja. Jesaja Kapitel 12, Vers 3. Und ihr werdet mit Freuden Wasser aus den Quellen des Heils schöpfen. Und ein längerer Abschnitt, Jesaja 49, 8 bis 13. Jesaja 49, 8 bis 13. Weiter hat der Herr so gesprochen: In der Zeit des Wohlgefallens habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen und habe dich behütet und dich zum Volksbund gesetzt, um das Land wieder aufzurichten, um die verwüsteten Erbteile wieder als Erbe aufzuteilen, um den Gefangenen zuzurufen: Tretet heraus! Und zu den in Finsternis Sitzenden: Kommt ans Licht! An den Wegen sollen sie weiden und auf den kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie sollen nicht hungern und nicht dürsten. Und weder die Gluthitze noch die Sonne soll sie treffen. Denn ihr Erbarmer wird sie führen und sie zu Wasserquellen leiten. Und alle meine Berge will ich zum Weg machen und meine Straßen sollen erhöht werden. Seht, die einen werden aus weiter Ferne kommen und jene dort von Norden und vom Westmeer her und wieder andere aus dem Land der Siniter. Jubelt ihr Himmel und frohlocke die Erde. Und ihr Berge, brecht in Jubel aus, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Und das geschieht auf dem Weg durch Samaria. In einer einzelnen Begegnung. Wiederum in einer anderen, mit einer riesigen Volksmenge. Durstige Seelen werden gestillt. Hungernde Seelen werden satt. Und Jesus begegnet dir auch heute an deinem Brunnen, mit dem Durst, den du vielleicht hast. Und er lädt dich ein, dieses Wasser zu kosten. Und nicht nur zu kosten, davon zu trinken, auf dass du eine Quelle wirst von diesem ewigen Wasser, das ins ewige Leben quillt. Und liebe Geschwister, die wir dieses Wasser empfangen haben, die wir den Heiligen Geist empfangen haben, das Siegel, der Unterpfand für unser Heil. Wir sind Quellen geworden, die auch davon anderen nicht nur berichten dürfen, sondern wir dürfen voller Freude und voller Stolz den Menschen zeigen, was Christus aus uns getan hat, wie er den Durst stillen kann wie kein anderer und wie wir davon zeugen dürfen. Jesus hat nicht davon geschwiegen und er möchte, dass wir ihm gleich tun. Und deswegen lasst uns ihm die Ehre dafür geben, dass er die Quelle des ewigen Lebens ist und dass er uns erfüllt hat, dass er unseren Durst gestillt hat. Amen.